Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist der Kurzwellensender, die Stimme Türkis. Im Studio in Ankara begrüßen Sie
Kemal Çelik
und gültig in Alkoyak. Sie empfangen unsere Morgensendung über die Satelliten Türksat 3a, Türksat 4a und Galaxy 19. Unsere Mittagssendung im 19-Meter-Band auf 15.270 kHz und unsere Abendsendung im 49-Meter-Band auf 5.945 kHz. In unserer einstündigen Sendung bringen wir nach den Nachrichten und der Presseschau die Sendereien Tagesordnung Energie, weil so wie es war einmal. Danach geht es mit Musik weiter.
Nachrichten.
Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat gesagt, solange sie nicht in Terror verwickelt sind, stehen die Tore dieses Landes und die Herzen unserer Nation für alle ihre Kinder offen. Staatspräsident Erdogan nahm in Erzurum an der Veranstaltung Treffen mit jungen Menschen teil. Erdogan erklärte, dass die meisten derjenigen, die ihr Bildungsleben mit den von diesem Land und dem Staat gebotenen Möglichkeiten abschließen, Berufserfahrungen sammeln, ins Ausland gehen und danach nach Wegen suchen, um enttäuscht zurückzukehren. Die Tore dieses Landes und die Herzen unserer Nation stehen allen Kindern offen, die nicht in irgendeiner Weise in den Terror verwickelt sind. Wir haben keinen einzigen Menschen, keinen einzigen jungen Menschen, der willkürlich geopfert werden kann. Wir brauchen die Träume, das Wissen und die Fähigkeiten eines jeden Einzelnen von euch, sagte Staatspräsident Erdogan weiter.
Das Präsidium für Katastrophen- und Notfallmanagement, AFAD, wird ein Such- und Rettungsteam für die in Setnaya-Gefängnis in Syrien eingeschlossenen Personen entsenden. In einer Erklärung der AFAD hieß es, dass detaillierte Such- und Rettungsteams für Menschen entsandt werden, die im Militärgefängnis Setnaya, das dem Verteidigungsministerium des zusammengebrochenen Regimes in Syrien angegliedert ist, eingeschlossen sein sollen. In der Erklärung heißt es, dass AFAD-Teams detaillierte Such- und Rettungsmaßnahmen mit modernen Such- und Rettungsgeräten in Setnaya durchführen werden, das als Ort bekannt ist, an dem Demonstranten gegen das frühere Regime festgehalten und gefoltert wurden, und dass ein Team von 80 Personen das Gebiet heute erreichen und mit der Arbeit beginnen wird. Am 8. Dezember stürzte das 61-jährige Baas-Regime in Syrien und der gestürzte Staatschef Bashar al-Assad floh aus dem Land.
Die Wirtschaftsgemeinschaft westafrikanischer Staaten ECOWAS hat die Entscheidung von Burkina Faso, Mali und Niger, die Union zu verlassen, gebilligt. Die Staats- und Regierungschefs der ECOWAS-Mitgliedsländer haben auf dem 66. ECOWAS-Gipfel in der nigerianischen Hauptstadt Abuja offiziell die Entscheidung der drei Länder gebilligt, die Union zu verlassen. In der vom Präsidenten der ECOWAS-Kommission Omar Adio Touray verlesenen Erklärung heißt es, die ECOWAS respektiere die Entscheidung der drei Länder, die Gemeinschaft zu verlassen. Touray erklärte, dass gemäß Artikel 91 des überarbeiteten ECOWAS-Vertrags die Mitgliedschaft der drei Länder in der Gemeinschaft offiziell am 29. Januar 2025 enden wird. Die Gemeinschaft habe den Zeitraum zwischen dem 29. Januar 2025 und dem 29. Juli 2025 als Übergangszeit festgelegt. Die ECOWAS habe beschlossen, ihre Türen für Burkina Faso, Mali und Niger während der Übergangszeit offen zu halten. Touray erklärte, dass die drei Länder, die sich während der Übergangszeit für einen Wiedereintritt in die Gemeinschaft entscheiden, akzeptiert werden. Die Nachbarländer Burkina Faso, Mali und Niger hatten im September 2023 die Allianz der Sahelstaaten AES gegründet. Diese drei Länder kündigten in einer am 28. Januar veröffentlichten gemeinsamen Erklärung ihren Austritt aus der ECOWAS an. ECOWAS wiederum erklärte, dass diese Entscheidung der drei Mitglieder die Gemeinschaft in Gefahr bringen, sich aufzulösen, und ernannte den senegalesischen Präsidenten Bassirou Diomaye Faye zum Vermittler.
Die 15. TAT Internationale Dokumentarfilmpreise wurden dieses Jahr in Istanbul unter dem Motto »Zwar weit weg, aber eigentlich ganz nah« veranstaltet. Das Programm, mit dem Amateur- und professionelle Dokumentarfilmer unterstützt werden sollen, endete mit der Preisverleihung. An der Zeremonie, die von TAT-Generaldirektor Mehmet Zahid Sobacı in Istanbul ausgerichtet wurde, nahmen der Präsident der Kommunikationsdirektion Fahrettin Altun und viele wichtige Gäste aus dem Weltkino teil. TAT-Generaldirektor Sobacı erklärte, dass sich die zum 15. Mal organisierte Veranstaltung zu einer prestigeträchtigen Preisverleihung entwickelt hat und in diesem Jahr eine Rekordzahl von Bewerbungen eingegangen ist.
Israel hat gegen den am 21. November vom Internationalen Strafgerichtshof ausgestellten Haftbefehl gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu und den ehemaligen Verteidigungsminister Yoav Gallant offiziell Einspruch eingelegt. Der israelische Armee-Rundfunk informierte über den offiziellen Schritt Israels gegen den Internationalen Strafgerichtshof ausgestellten Haftbefehl gegen Netanyahu und Gallant. Es hieß, Israel habe gegen die am 21. November ausgestellten Haftbefehl des Strafgerichtshofs gegen den israelischen Premierminister Netanyahu und den ehemaligen Verteidigungsminister Gallant wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Gazastreifen Einspruch eingelegt. Infolge des Internationalen Strafgerichtshofs Haftbefehls müssen Netanyahu und Gallant auf Reisen in 124 Mitgliedstaaten des Internationalen Strafgerichtshofs verzichten, darunter alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union, Japan, Kanada, Mexiko, Australien, Neuseeland, das Vereinigte Königreich, fast alle mittel- und südamerikanischen Länder und die meisten afrikanischen Länder.
Von der Stimme Türkis hören Sie weitere Nachrichten.
Algerien hat den französischen Botschafter ins Außenministerium einbestellt und ihn in scharfen Worten gewarnt, weil der französische Geheimdienst versuche, alte Terrororganisationen zu reaktivieren, um das Land zu destabilisieren. Einem Bericht der französischsprachigen algerischen Tageszeitung Al-Mujahid zufolge, der sich auf diplomatischen Quellen beruft, wurde der französische Botschafter in Algerien, Stéphane Romaté, ins Außenministerium einbestellt mit der Begründung, dass der Geheimdienst seines Landes ehemalige Terroristen ermutige, wieder zu agieren, um Algerien zu destabilisieren. In dem Nachrichtenartikel, in dem darauf hingewiesen wird, dass destabilisierende Aktionen vom französischen Geheimdienst unterstützt werden, wird darauf hingewiesen, dass ein ehemaliger Terrorist im offiziellen algerischen Fernsehsender gestanden hat, dass die Verschwörungen vom französischen Geheimdienst organisiert wurden. Die algerischen Behörden hätten dem französischen Botschafter zu verstehen gegeben, dass Algerien angesichts der anhaltenden Angriffe auf die Souveränität des Landes nicht die Hände gebunden sein werden.
Israelis, die sich palästinensisches Land angeeignet haben, haben seit dem 7. Oktober 14 neue illegale Siedlungseinheiten in den Gebieten südlich der Stadt Hebron im besetzten Westjordanland errichtet. Der Koordinator der Volkswiderstandskomitees in Hebron, Meratab al-Jubur, sagte in einer Erklärung, dass die Israelis, die palästinensisches Land angeeignet haben, illegale Siedlungen auf dem Gebiet zwischen den Städten Misrafer Yatta und Yatta südlich der Stadt Hebron errichtet haben. Jubur sagte ferner, dass die Israelis, die palästinensisches Gebiet usurpiert haben, seit dem 7. Oktober 2023 14 neue illegale Siedlungen in Hebron errichtet haben.
Deutschlands Bundesaußenministerin Baerbock und Innenministerin Faeser haben Unterstützer des gestürzten syrischen Machthabers Assad vor einer Flucht nach Deutschland gewarnt. Sie würden hierzulande mit der vollen Härte des Gesetzes zur Rechenschaft gezogen, sagte Baerbock. Grüne, der Bild am Sonntag, Sicherheitsbehörden und Geheimdienste müssten jetzt international eng zusammenarbeiten. SPD-Politikerin Faeser verwies auf Kontrollen der Sicherheitsbehörden an allen Grenzen. Man sei äußerst wachsam. 2022 hatte das Oberlandesgericht Koblenz das weltweit erste Urteil wegen Staatsfolter in Syrien gesprochen gegen zwei Geheimdienstmitarbeiter. Einer davon erhielt eine lebenslange Haftstrafe.
Nach dem Zusammenbruch des 61-jährigen Baas-Regimes in Syrien sind Dokumente aufgetaucht, die eine geheime Zusammenarbeit zwischen Israel und dem Assad-Regime belegen. Nach dem Ende der Herrschaft der Assad-Familie kamen Dokumente ans Licht, die belegen, dass es einen geheimen Kommunikationskanal zwischen dem israelischen Geheimdienst und dem syrischen Regime gab. Die als streng geheim bezeichneten Dokumente wurden von der Wochenzeitschrift Al-Majalla Magazin veröffentlicht, die 1980 von der Saudi Research and Publishing Company in London gegründet wurde und seitdem von London aus publiziert. Zu den Dokumenten, die den Kooperationsmechanismus zwischen Israel und Syrien enthüllen, gehören Nachrichten, die ein israelischer Agent mit dem Codenamen Musa an syrische Militärführer gesendet hat. Und es wird angegeben, dass diese Nachrichten vom Chef des syrischen Geheimdienstes an das Nationale Sicherheitsbüro weitergeleitet wurden.
Der Kameramann des Fernsehsenders Al Jazeera in Gaza, Ahmed El-Lew, ist bei einem israelischen Angriff getötet worden. Die Zahl der bei den Angriffen der israelischen Armee auf den Gazastreifen getöteten Journalisten stieg damit auf 196. In einer Erklärung des Medienbüros der Regierung in Gaza hieß es, dass der Kameramann des Fernsehsenders Al Jazeera, Ahmed Al-Law, bei dem israelischen Angriff auf das Flüchtlingslager Nusayrat im zentralen Teil des Gazastreifens getötet wurde. Mit der Tötung des Journalisten Law stieg die Zahl der bei den Angriffen der israelischen Armee auf den Gazastreifen getöteten Journalisten auf 196. Die Verantwortung für die Ermordung von Law liege bei Israel, den USA und Ländern wie Großbritannien, Deutschland und Frankreich, die Partner bei dem Verbrechen des Völkermords seien.
Meine Damen und Herren, von der Stimme Türkis hörten Sie die Nachrichten.
Türkische Presseschau.
Vatan Türkiye hat die jahrelange Krise in Afrika gelöst. Bei seinem Treffen mit jungen Leuten in Erzurum sagte Staatspräsident Erdogan bezüglich der Lösung der Äthiopien-Somalia-Krise in Türkiye: Nach einem 7-stündigen Treffen haben wir dank Ihnen die Arbeit beendet. Ich werde Äthiopien und Somalia in den ersten 2 Monaten des neuen Jahres besuchen. Wir haben der ganzen Welt eine schöne Zukunft angekündigt. Hürriyet Yaşar Güler, unsere Priorität ist die Liquidierung der PKK. Verteidigungsminister Yaşar Güler sagte auf der jährlichen Evaluierungssitzung, weder das syrische Volk noch die neue Regierung noch wir werden zulassen, dass die Terrororganisation PKK-YPG allein agiert und sich Raum verschafft. Unser Hauptanliegen ist die Liquidierung, die Terrororganisation PKK-YPG. Habertürk Güler, 2.939 Terroristen wurden neutralisiert. Verteidigungsminister Güler sagte, dass seit Anfang dieses Jahres 2.939 Terroristen neutralisiert wurden, darunter im Norden des Irak und in Syrien. Star Nationale Technologie landet auf den Schienen. Die nationale Technologie, die im Rahmen des inländischen Bedarfs an Vorortsfahrzeugen entwickelt wurde, bereitet sich auf den Start auf der Schiene vor. Die Tests des ersten nationalen Zuges, der im Rahmen des National Sovereign Train Set Project entwickelt wurde, sind abgeschlossen. Wenn die Züge in Betrieb genommen werden, können sie eine Höchstgeschwindigkeit von 90 km pro Stunde erreichen. Sabah, der Flughafen Istanbul, ist wieder an der Spitze Europas. Minister für Verkehr und Infrastruktur Abdülkadir Uraloğlu sagte, dass der Flughafen Istanbul seine Spitzenposition behauptete und die Flughäfen in europäischen Hauptstädten mit durchschnittlich 1.352 Flügen pro Tag zwischen dem 2. und 8. Dezember hinter sich ließ. Meine Damen und Herren, Sie hören die türkische Presseschau.
Nachrichten aus aller Welt in 41 Sprachen sind unter dieser Adresse www.trtwordworld.com.
Yıllık ağaç gibisin, nasıl böyle Die Stimme Türkiyes ist wie in der Vergangenheit auch in der Gegenwart mit Ihnen.
Tagesordnung Energie.
Einige nutzen fossile, andere erneuerbare und andere wiederum nukleare Energie. Alle Kraftwerke, die kontinuierlich betrieben werden, haben jedoch ein Ziel, Energie in Form von Strom oder Erdgas in unsere Häuser zu bringen. Der wichtigste Punkt in diesem Produktionsprozess ist die effiziente Nutzung der Ressourcen. Die Produktion in Wasserkraftwerken steigt, wenn die Durchflussmenge der Flüsse im Frühjahr zunimmt. Erdgasspeicher hingegen können eine große finanzielle Belastung verhindern, wenn das Produkt gekauft und gespeichert wird, wenn es günstig ist. Energiespeichertechnologien sind das wichtigste System für den Ausgleich von Angebot und Nachfrage. So kann Energie gespeichert werden, wenn die Energieerzeugung ihren Höhepunkt erreicht und genutzt werden, wenn der Verbrauch seinen Höhepunkt erreicht. Dies leistet einen großen Beitrag zur Energiesicherheit der Länder. Im Bereich der elektrischen Energie werden die Speichertechnologien in 7 grundlegende Kategorien eingeteilt. An erster Stelle stehen Batterien und Akkus.
Bei diesen Systemen zur Speicherung von Elektrizität gibt es verschiedene Typen wie Lithium-Ionen, Bleisäure und Nickel-Cadmium. Ein weiteres System, die thermische Energiespeicherung, speichert Wärmeenergie mit Hilfe durch Sonnenenergie oder Phasenwechselmaterialien erhitztem Wasser. Das drittwichtigste System sind mechanische Speichersysteme. Bei hydraulischen Strukturen wird kinetische oder potenzielle Energie gespeichert. Bei der Druckluftenergietechnologie, einer weiteren Speichertechnik, wird Luft komprimiert und durch Freisetzung bei Bedarf Strom erzeugt. Eine andere Methode, bei der die gleiche Taktik mit einer anderen Dynamik angewandt wird, ist die Liquid Air Energy Storage Technik. Dabei wird die Luft verflüssigt und die Energie bei Bedarf durch Verdampfen zurückgewonnen. Ein anderes System verwandelt Staudämme in riesige Batterien. Beim Pumped Reservoir System wird das zur Stromerzeugung genutzte Wasser über Pumpen zurück zum Staudamm transportiert und ein Kreislauf in Gang gesetzt, der immer wieder Energie erzeugt. Auch hier zeichnen sich Superkondensatoren als Systeme aus, die mit der Dynamik der schnellen Speicherung von elektrischer Energie arbeiten. Speichersysteme sind jedoch zweifellos nicht auf Elektrizität beschränkt. Insbesondere die Speicherung von Erdöl und Erdgas ist auch für Staaten von strategischer Bedeutung. Allerdings werden bei dieser Speicherung meist traditionelle Methoden eingesetzt. Türkei verfügt derzeit über eine jährliche Erdgasspeicherkapazität von 4,6 Milliarden Kubikmetern. Es wird erwartet, dass diese Kapazität bis 2028 auf 12 Milliarden Kubikmeter ansteigt. Damit wird angestrebt, 20% des jährlichen Bedarfs zu speichern. Bis 2053 plant Türkiye, 50% ihres Bedarfs zu speichern. Nach Ansicht von Can Tokcan, dem Vorsitzenden der Energiespeicherindustrienverbands, EDEDER, hat Türkiye bei der Speicherung von Strom- und kohlenwasserstoffbasierten Energieressourcen noch einen Weg voller Möglichkeiten vor sich. Tokcan weist darauf hin, dass 80% des Lithiumcarbonats, das weltweit für die Batterieproduktion verwendet wird, aus China geliefert wird und erklärt, dass verschiedene Unternehmen in Türkiye in Bereichen wie der Zellproduktion, der Herstellung von Modulen aus Zellen, dem Speichersystem und dem Recycling von Batterien über Kapazitäten verfügen, die problemlos genutzt werden können. Tokcan weist darauf hin, dass die öffentliche Unterstützung des Privatsektors zur Weiterentwicklung der bestehenden Fähigkeiten des Sektors in Türkiye einen Multiplikatoreffekt in allen Geschäftsbereichen, insbesondere in der Verteidigungsindustrie, haben wird. Auf diese Weise könne der türkische Privatsektor im Ausland expandieren und in Europa als zuverlässiger Partner große Bedeutung erlangen. Aufgrund der Sanktionen gegen China ist Türkiye jetzt der leuchtende Stern für alle in Europa. Vor allem im Bereich der Energie versuchen nun alle, sich Türkiye zuzuwenden. In einem solchen Umfeld können wir dies als Chance nutzen. Im Rahmen dieses Prozesses wird eine wichtige Veranstaltung stattfinden. Führende Persönlichkeiten des Sektors werden mit der Öffentlichkeit zusammenkommen. Am 25. Dezember findet in Ankara der Zukunftsenergie- und Speicherkongress statt. Der Kongress steht unter dem Motto Batteriestandort der Region Türkiye.
Tagesordnung Energie.
Kimler aldıysa unuttum. Söylerim böyle, karda zor yürürmek. Anladım gelmeyecek. Dünya oldu bana dar. Neden yadın söyle kar. Dünya oldu bana dar. Bak ne yaptın bana kar. Yağma kar dur artık. Bak buz oldu kalbim. Her şey senin elinde. Dur belki gelir sevgilim.
Stimme Türkiye's. Wir senden in die Welt.
Weil.
Merhaba, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. In der heutigen Folge unserer Sendung sprechen wir über Seelandia, der als verlorener Kontinent der Welt bezeichnet wird und in den letzten Jahren große Aufmerksamkeit erregt hat. Möglicherweise haben Sie noch nie davon gehört, dass dieser Kontinent größtenteils unter dem Meer verborgen ist. Wir beginnen unsere Worte damit, dass es auf der Welt vielleicht 8 Kontinente gibt, weil... Seelandia ist eine riesige Landmasse, die fast vollständig unter Wasser liegt und geografisch Neuseeland und Neukaledonien umfasst. Diese Landmasse, deren Fläche fast 5 Millionen Quadratkilometer beträgt, ist etwa halb so groß wie Australien. Aber da 93% von Seelandia unter Wasser liegt, wurde es bisher übersehen. Nur ein kleiner Teil dieses Kontinents liegt auf der Wasseroberfläche als Landmassen wie Neuseeland und Neukaledonien. Tatsächlich ist diese Landmasse Geographen und Geologen seit vielen Jahren bekannt. Ab den 1990er Jahren begannen Wissenschaftler jedoch, Beweise dafür zu sammeln, dass Seelandia ein Kontinent war. Im Jahr 2017 veröffentlichten Forscher Daten darüber, ob diese Region tatsächlich ein Kontinent war, wobei viele Geologen vorschlugen, dass Seelandia als Kontinent betrachtet werden sollte. Diese Entscheidung basierte auf der Größe der Landmasse, ihrer geologischen Struktur und ihrem Unterschied zum umgebenden Meeresboden. Dass Seelandia Merkmale eines Kontinents aufweist, wurde durch die Dicke der Erdkruste und die unterschiedliche geologische Struktur nachgewiesen. Die typischerweise 30 bis 50 Kilometer dicke Kontinentalkruste ist auf Seelandia etwa 20 Kilometer dick. Es ist also viel dicker als die ozeanische Kruste, was einer der Hauptgründe dafür ist, dass Seelandia als Kontinent definiert wird. Darüber hinaus war es, wie andere Kontinente auch, geologischen Prozessen wie vulkanischen Aktivitäten und Gebirgsbildung ausgesetzt. Darüber hinaus trennte sich der südliche Teil Seelandias vor 85 Millionen Jahren vom Superkontinent Gondwana und begann im Ozean zu versinken. Die Existenz dieses Kontinents ist nicht nur eine geologische Kuriosität, sondern birgt auch ein großes Potenzial an Erdgas, Öl und Mineralien. Seelandia ist eine sehr reiche Region sowohl im Hinblick auf unterirdische Ressourcen als auch auf Ökosysteme. Die Akzeptanz ganz Seelandia als Kontinent wurde jedoch noch nicht allgemein anerkannt. Einige Wissenschaftler sind der Meinung, dass die Definition des Kontinents in einem engeren Rahmen betrachtet werden sollte. Dennoch hat die Entdeckung Seelandias in der geologischen Welt für große Aufregung gesorgt und in den kommenden Jahren werden weitere Erkundungen dieser neuen Landmasse erwartet. Auf Wiederhören.
Wein.
Nachrichten aus aller Welt in 41 Sprachen sind unter dieser Adresse www.trtwordworld.com.
Güneşin battı. Bekledim ben yine, gelirsin sen diye, görürsün halimi yine mi? Gereksiz kaybolan günlerim, birikti bir yere, bakınca resmine, duyardım kuşları yine mi?
Überall in der Welt und zu jeder Stunde ist die Stimme Türkiyes mit Ihnen.
Es war einmal.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Es war einmal. Wir haben für Sie wieder ein schönes Märchen vorbereitet. Wenn Sie bereit sind, wollen wir sofort anfangen. Sie hören das Märchen Liebes Hilfsmädchen. Es war einmal ein Mann, der eine Tochter und einen Sohn hatte. Als die Mutter verstarb, heiratete der Vater eine andere Frau. Die Stiefmutter war eifersüchtig auf die Kinder und quälte sie. »Ich habe die Nase voll von diesen Kindern. Wirf sie weg. Verkaufe sie. Schaff sie aus meinem Haus«, nörgelte sie stets. Eines Tages überlegte die Stiefmutter, wie sie die Kinder loswerden konnte. Sie machte Feuer im Ofen und wenn der Ofen gut geheizt war, wollte sie die Kinder hineinwerfen. Als der Junge davon hörte, ging er sofort zu seiner Schwester, um sie zu informieren. Die beiden Geschwister gingen direkt zum Grab ihrer Mutter, erzählten, was ihnen geschehen würde, und weinten. Plötzlich hörten sie eine Stimme aus dem Grab zu ihnen sprechen. »Nehmt einen Kamm, eine Bürste und ein Stück Seife, lauft weg. Wenn euch jemand nachkommt, um euch zu fangen, werft zuerst den Kamm, dann die Bürste und schließlich die Seife. Dann kann euch niemand etwas anhaben«, sagte die Stimme ihrer Mutter. Die Kinder taten, was ihre Mutter gesagt hatte. Sie nahmen Kamm, Bürste, Seife und liefen fort. Die Stiefmutter erfuhr, dass sie weggelaufen waren und schickte Männer und Soldaten hinter ihnen her. Die Kinder liefen, drehten sich um, schauten wieder nach vorne. Als sie die Männer näher kommen sahen, warfen sie den Kamm. Der Weg hinter ihnen wurde dornig. Die Kinder legten einen langen Weg zurück, bis die Soldaten durch den Dornenbusch kamen. Dann, als sie die Soldaten näher kommen sahen, warfen sie die Seife. Ein riesengroßer See erschien hinter ihnen. Einige stürzten ins Wasser, andere ertranken. So wurden die Kinder gerettet. Sie machten sich erneut auf den Weg. Sie liefen, ohne zu wissen, wohin sie gehen sollten. So wurden sie müde. Der Junge sagte, »Schwester, ich bin sehr durstig«, und fing an zu weinen. Das Mädchen sagte zu ihm, »Hab noch ein wenig Geduld. Gleich haben wir eine Wasserquelle erreicht.« Da erreichten sie einen Ort, wo Hirsche umherliefen. Der Junge sah, dass sich auf einem Hirschpfad Wasser angesammelt hatte und bückte sich, um davon zu trinken. Seine Schwester warnte ihn, »Tu das nicht, Bruder, du wirst zu einem Hirsch!« Aber der Junge hörte nicht und trank davon. Und im Nu verwandelte er sich in einen Hirsch. Er rannte auf die Wiese und weidete dort. Die Schwester blieb an diesem Ort, wo sein Bruder war. Tagsüber hielt sich der Hirsch in der Wildnis auf und nachts kam er zu seiner Schwester. Eines Tages kam ein Prinz an die Quelle. Als er seinen Kopf erhebte, sah er das Mädchen auf einem Pappelbaum sitzen. Der Prinz bettelte und flehte das Mädchen an, damit es vom Baum herunterkam. Aber egal, was er auch tat und sagte, er konnte das Mädchen nicht überreden. So aß und trank der Prinz nichts mehr und wurde von Tag zu Tag schwächer, weil er vom Fuße des Baumes nicht fortging. Eines Tages, als er dort umherwanderte, begegnete er einer alten Frau. Das alte Weib sagte, »Mein Sohn, welch ein Kummer plagt dich!« Der Prinz teilte sein Leid. Die Frau sagte, »Nichts einfacher als das!« Sofort nahm sie ein Sieb und eine Schale in die Hand und setzte sich ans Fuße des Baumes. Sie siebte das Mehl, knetete einen Teig, um Brot zu backen. Sie schuftete und schuftete. Das Mädchen, das die alte Frau beobachtete, sagte, »Großmutter, was machst du da? So macht man doch kein Brot.« Die alte Frau sagte, »Oh, mein Kind, ich bin halt alt. komm runter und helfe mir. Das Mädchen stieg herab und backte ein schönes Brot. Während es vertieft am Kneten war, band die alte Frau das Mädchen an sich. Als es fertig war mit dem Brot, wollte es wieder auf den Baum klettern, aber da merkte sie, dass sie festgebunden war. Da nahm der Prinz das Mädchen mit nach Hause. Sie feierten 40 Tage und 40 Nächte Hochzeit. Und so verstrich ein Tag nach dem anderen. Der Hirsch graste im Garten, lief umher, unterhielt sich mit seiner Schwester. Sie hatten Spaß. Das Mädchen würde bald ein Kind bekommen. Eines Tages sagte das Mädchen zu seiner Gehilfin, »Bring mir mein Handtuch und Seife, ich will baden gehen.« Denn auf der Vorderseite des Palastes befand sich ein See. Sie ging ins Wasser, um sich zu waschen. Während sie badete, stieß sie, das Hilfsmädchen, in die Tiefen des Wassers, da der Prinz zu jener Zeit im Krieg war. Dann zog sie sich die Kleider ihrer Herrin an, setzte sich ihre Krone auf den Kopf und verhielt sich wie sie. Als der Prinz zurückkam, fand er anstelle seiner weißen, reinen Frau eine schwarze, trockene Person vor sich. Er war überrascht. »Warum bist du so dunkel?« fragte er. »Wie könnte ich nicht? Ich habe jeden Tag unter der heißen Sonne auf deine Rückkehr gewartet«, antwortete die Gehilfin. Der Prinz glaubte ihr. Kurze Zeit später wurde sie schwanger und hatte Heißhunger. Eines Tages sagte sie, »Ich habe ein Verlangen, ich werde das Fleisch dieses Hirsches essen.« Der Prinz aber war verwundert und sagte, »Wie kann das sein, meine Liebe? Ist das nicht dein Bruder? Isst du das Fleisch deines Bruders?« Aber sie wollte nicht hören. Schließlich wollten sie den Hirsch schlachten. Die Metzger schärften ihre Messer. Währenddessen kam der Hirsch an das Ufer des Sees und rief nach seiner Schwester. Es stellte sich jedoch heraus, dass seine Schwester von einem Fisch verschluckt wurde, als das Hilfsmädchen sie ins Wasser gestoßen hatte. Diejenigen, die den Hirsch sprechen hörten, kamen zum Prinzen und sagten, »Dieser Hirsch spricht mit jemandem im Wasser. Hör heimlich zu.« So wurde der Prinz neugierig. Er schlich sich heimlich ans Ufer des Sees und horchte. Da sprach jemand aus dem Wasser zum Hirsch. »Bruder, Bruder, lieber Bruder, ich stecke im Bauch des Fisches. Ich kann nicht raus, Bruder, ich kann nicht.« Da erkannte der Prinz das Problem. Er befahl den Fischern, alle Fische im See zu fangen, bis sie schließlich einen riesigen Fisch aus dem Netz holten. Sie schnitten ihm den Bauch auf und heraus kam die Frau des Prinzen. Sie erzählte ihrem Mann, was ihr widerfahren war, und dann schickte der Prinz das Hilfsmädchen fort. Und so lebten sie glücklich und zufrieden bis ans Ende aller Tage. So sind wir wieder ans Ende unseres Programms angelangt. Bis meine liebe Kollegin Esra Erdogan ein neues Märchen für Sie vorbereitet, sagen wir auf Wiederhören.
Es war einmal.
Kötü burada. O gemi geçse de bu sular durulmaz. Ne izin var gelene, ne uzanır elim gidene. Böyle aşka çare bulunmaz. Sandığımdan daha kötü burada. Bu nasıl veda, hiç sesin duyulmaz. Hiç uzanmaz. uzatmam yersiz. Çok zor artık sensiz. Gel ve anla, bugünün hep habersiz. Yine sardı bak acılar, hiç ışık vurmaz yoluma. Ben de bu düşmüş duruma ağlıyorum. Sözler de kolaydı ama hep durun yan yana. Gelirsek bir daha özlüyorum. Sandığından daha kötü burada. O gemi geçse de bu sular durulmaz. Ne izin var gelene, ne uzanır elim gidene. Böyle aşka çare bulunmaz. Sandığından daha kötü buralar. Bu nasıl veda, hiç sesin duyulmaz. Hiç uzatmam yersiz. Çok zor artık sensiz. Gel de anla, bugünün hep habersiz. Yine sardı bak acılar, hiç ışık vurmaz yoluma. Ben de bu düşmüş duruma ağlıyorum. Sözler de kolaydı ama hep durun yan yana. Gelirsek bir daha özlüyorum. Yine sardı bak acılar, hiç ışık vurmaz yoluma. Ben de bu düşmüş duruma ağlıyorum. Sözler de kolaydı ama hep zorun yan yana. Gelirsek bir daha özlüyorum. Yine sardı bak acılar, hiç ışık vurmaz yoluma. Ben de bu düşmüş duruma ağlıyorum. Sözler de kolaydı ama hep durun yan yana. Gelirsek bir daha özlüyorum.
Stimme Türkiyes. Wir senden in die Welt.
Somit geht die deutschsprachige Sendung der Stimme Türkiyes zu Ende. Mit dem Wunsch, sie wieder antreffen zu können, sagen wir auf Wiederhören. Thank you.
Gepleyer, Türkiye'nin Ses Radyosu.